Er erinnerte sich an eine Zelle mit einer Holzpritsche, die von der Wand heruntergeklappt wurde, und einer blechernen Waschschüssel, an Mahlzeiten, die aus heißer Suppe, Brot und manchmal auch Kaffee bestanden. Er erinnerte sich an einen mürrischen Barbier, der an seinem Kinn herumkratzte und seine Haare schnitt. Er erinnerte sich an sachliche Männer in weißen Kitteln, die ohne alles Mitgefühl seinen Puls und seine Reflexe prüften, seine Augenlider hochschoben, seinen Körper nach Knochenbrüchen abtasteten und ihm Spritzen in den Arm jagten, um ihn zum Schlafen zu bringen. Die Schläge waren jetzt nicht mehr so häufig und wurden vor allem als Drohung benutzt, eine Hölle, in die er jederzeit wieder zurückgeschickt werden konnte, wenn seine Antworten unbefriedigend waren. Verhört wurde er jetzt nicht mehr von schwarz uniformierten Schlägern, sondern von Intellektuellen der Partei, kleinen rundlichen Männern mit raschen Bewegungen und blitzenden Brillengläsern, die ihn in mehreren Schichten von jeweils etwa, ganz sicher konnte er sich dabei nicht sein, 10 oder 12 Stunden bearbeiteten. Diese Verhörspezialisten sorgten dafür, dass er ständig leichte Schmerzen litt, verließen sich aber nicht allein darauf. Sie schlugen ihm ins Gesicht, verdrehten ihm die Ohren, zogen an seinen Haaren, ließen ihn auf einem Bein stehen, weigerten sich, ihn auf die Toilette gehen zu lassen, oder blendeten ihn mit grellem Licht, bis seine Augen tränten. Aber das Ziel dabei war in erster Linie, ihn zu demütigen und seine Fähigkeit zum vernünftigen Argumentieren und Denken zunichte zu machen. Die eigentliche Waffe waren die gnadenlosen Verhöre, die stundenlang andauerten. Sie stellten ihm Fallen, drehten ihm die Worte im Mund um und beschuldigten ihn ständig der Lügen und Widersprüche, bis er in Tränen ausbrach, weil er sich schämte und völlig erschöpft war. Manchmal weinte er ein 50 Mal während eines Verhörs. Meistens beschimpften sie ihn und drohten bei jedem Zögern, dass sie ihn wieder den Wärtern ausliefern würden, aber manchmal änderten sie auch ihre Taktik. Sie nannten ihn Genosse, appellierten im Namen von Ingsoc und Big Brother an seine Loyalität zur Partei und fragten mit sorgenvoller Miene, ob er das Unheil, das er angerichtet hatte, nicht wenigstens wieder gut machen wolle. Wenn er mit seinen Nerven nach stundenlangen Verhören am Ende war, brachten ihn sogar solche Appelle zum Heulen. Letztlich waren die bohrenden Stimmen noch wirksamer als die Stiefel und Fäuste der Wärter und ließen ihn völlig zusammenbrechen. Er war nur noch ein Mund, der alles zugab, und eine Hand, die alles unterschrieb, was von ihm verlangt wurde. Seine einzige Sorge bestand darin, herauszufinden, was genau er gestehen sollte, und es dann schnell zu gestehen, ehe er wieder geschlagen wurde.